SWR 2 Lesenswert Magazin.
Und jetzt machen wir einen literarischen Spaziergang. Es geht nach Berlin, genauer ins kunstseidene Berlin der Schriftstellerin Irmgard Keun, Autorin des berühmten Romans »Das kunstseidene Mädchen«. Das Buch, das ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist schon im letzten Jahr erschienen. Eigentlich widmen wir uns im Lesenswert-Magazin ja eher so den brandneuen Büchern. Aber wenn es um ganz besondere Schätzchen geht, dann schaffen die es auch in die Sendung. Und dieses Buch ist so ein Fall. Es lädt ein, die literarischen Schauplätze der Romane von Irmgard Keun zu entdecken. Ist also auch sehr pandemietauglich, denn Spazierengehen, das ist ja erlaubt. Am Telefon ist Michael Bienert, Stadtführer, Literaturwissenschaftler und Autor von »Das kunstseidene Berlin«. Hallo, Herr Bienert.
Hallo.
Bevor wir zusammen ins kunstseidene Berlin der 1920er, 30er Jahre gehen, hören wir noch mal kurz für alle, die die Autorin Irmgard Keun vielleicht nicht so gut kennen, wer das eigentlich war.
Irmgard Keun wurde 1905 in Charlottenburg, das damals noch nicht zu Berlin gehörte, geboren. 1913 zog die Familie nach Köln, aber als Erwachsene kehrt Irmgard nach Berlin zurück. 1931 erscheint ihr Roman »Gilgi, eine von uns« und macht Irmgard Keun über Nacht berühmt. Auch »Das kunstseidene Mädchen« wird ein Riesenerfolg. Beide Romane werden später von den Nazis verboten. In seinem Buch »Das kunstseidene Berlin« geht der Literaturwissenschaftler und Stadtführer Michael Bienert an die Schauplätze aus Irmgard Keuns Romanen, in Bars, Restaurants oder Kaffeestuben. Zahlreiche Fotos, Briefe und Originaldokumente hat er zusammengetragen und lässt so das kunstseidene Berlin lebendig werden.
Herr Bienert, wie lassen Sie das kunstseidene Berlin, also die Stadt, in der Irmgard Keuns kunstseidenes Mädchen Doris umherstreift, lebendig werden?
Die Ausgangsfrage, dieses Buch ist ja erschienen in einer Reihe literarischer Schauplätze, ist, was haben denn diese literarischen Schauplätze im kunstseidenen Mädchen, was haben die jetzt mit Berlin wirklich zu tun? Und da kann man sehen, diese Schauplätze, mit der sie eben gearbeitet hat als Autorin in der Fiktion, die hat es ja wirklich gegeben. Und die sind auch zum Beispiel auf einer fotografischen Ebene dokumentiert. Und wenn man jetzt den Text neben diese Dokumente hält, dann versteht man plötzlich, also wie das eigentlich zusammenhängt, ja, auch ein Stück weit, wie die Fantasie, wie die Fiktion bei dieser Autorin funktioniert. Das ist das, was mich auch als Literaturwissenschaftler interessiert. Also es geht nicht nur darum zu zeigen, ja, der Autor ist da und da gewesen oder hat das und das gesehen, das hat es wirklich gegeben, sondern was passiert eigentlich zwischen diesen Realien und dem literarischen Text?
Und was passiert da?
Also ich habe selber immer wieder gestaunt, weil man dann zum Beispiel sieht, dass Irmgard Keun eine Autorin ist, die für die, also die Darstellung zum Beispiel einer Atmosphäre eines Ortes, wo andere Autoren drei Seiten brauchen, wirklich nur drei Sätze brauchte.
Haben Sie ein Beispiel zur Hand vielleicht?
Also es gibt zum Beispiel so ein Vergnügungslokal, das Resi, und da gibt es noch das Tischtelefonbuch und Postkarten. Und ich lese jetzt mal vor, das ist gar kein Lokal, das Resi, was hinten in der Blumenstraße ist, das ist lauter Farbe und gedrehtes Licht, das ist ein betrunkener Bauch, der beleuchtet wird, das ist eine ganz enorme Kunst. So, und was in diesem Satz steckt, das kann man jetzt wirklich aufschlüsseln nach der Lichtinszenierung, nach der Inszenierung von Leben in so einem Vergnügungslokal. Und je länger man sich desto beschäftigt, desto faszinierter ist man tatsächlich davon, was diese Autorin in einen grammatisch inkorrekten Satz hineindreht. Ja, ich halte Irmgard Keun tatsächlich auch für eine unterschätzte Autorin. Also sie ist ja eine gelesene, auch durchaus eine beliebte Autorin. Aber was eben auch ihre literarische Qualität angeht, ja, wenn man sich dann ein bisschen mit der Machart intensiver beschäftigt eines solchen Romans, da kriegt man dann schon ordentlich Respekt.
Die vielen historischen Dokumente, Briefe, Plakate, Postkarten und all das, die ja das Buch auch so spannend machen, wo haben Sie die zusammengetragen? Gibt es ein Irmgard Keun-Archiv?
Nein, und das ist wirklich was auch Besonderes. Ich habe noch nie so detektivisch arbeiten müssen wie bei Irmgard Keun, weil sie eben kein Archiv hinterlassen hat. Das ist eine andere Situation, als wenn Sie über Döblin oder Kästner oder Brecht arbeiten. Da haben Sie nur so riesigen Fundus von Material, dass Sie da auswählen müssen. Bei Irmgard Keun ist es tatsächlich etwas komplizierter. komplizierter. Also man muss da wirklich aus sehr unterschiedlichsten Quellen Dinge zusammensuchen. Und was jetzt erstmal das kunstseidene Berlin angeht, da kommt mir halt zu Pass, dass ich seit 30 Jahren mich mit diesem Berlin der 20er Jahre beschäftige, schon verschiedene Bücher gemacht habe, über das Berlin der 20er Jahre immer auch Bildrecherche gemacht habe und ziemlich schnell wusste, wo ich bestimmte Motive herbekomme, ja, wo man die Postkarten, wo man diese Motive finden kann. Komplizierter wurde es dann bei den biografischen Rahmen. Da habe ich aber das Glück gehabt, dass es da noch so Quellen gibt, wie zum Beispiel die Tochter von Irmgard Keun, die das sehr unterstützt hat.
Und die Sie ja getroffen haben in Köln, das kann man auch im Buch nachlesen.
Ja, es gibt auch so eine kleine Reportage über eine gemeinsame Köln-Besichtigung mit der Tochter und ihrem Mann, einschließlich gemeinsamer Grabpflege in Köln.
Dazu muss man vielleicht sagen, dass Irmgard Keun in Köln begraben wurde, auf dem Melatenfriedhof liegt sie.
Sie ist da beerdigt, ja, sie hat da den größten Teil ihrer Jugend verbracht. Aber diese Beziehungen zu Berlin, die waren eben doch viel intensiver und viel komplexer. Also es geht im Buch einmal um die Kindheit, um die Kindheitsorte, die alle noch da sind. Es geht aber auch um so überraschende Sachverhalte, dass sie als westdeutsche Autorin in den 50er Jahren eben noch in Ost-Berlin war, dass sie dort hofiert worden ist, dass sie in der DDR Urlaub gemacht hat, womit sich noch nie jemand beschäftigt hatte, was das eigentlich für eine Geschichte ist, die dahinter steckt, ja, dass also die DDR sich bemüht, ja, um diese Exilautorin, die aber auch dort dann keinen Platz findet.
Apropos Platz, gehen wir zurück nach Berlin. Gibt es einen Ort in der Hauptstadt, Herr Bienert, an dem Sie sich Irmgard Keun oder vielleicht Ihrer berühmten Figur Doris besonders nahe gefühlt haben? Also wo war das kunstseidene Mädchen besonders präsent?
Also es gibt eine ganz starke Konzentration um die Gedächtniskirche herum. Das betrifft sowohl die biografischen Orte als auch die literarischen Schauplätze. Wenn man einen Spaziergang mit Irmgard Keun macht, dann wird man das auf dem Tauentzien, Kurfürstendamm machen. Da liegen die Orte sehr dicht beieinander. Und ich hatte neulich bei so einem Spaziergang wirklich ein ganz merkwürdiges Erlebnis. Ich hatte hinter mir eine Gruppe, wir gingen also so verschiedene Orte ab und vor mir lief eine Frau und die lief so wie Doris über den Tauentzien stolziert, also so im Vollbesitz ihres weiblichen Selbstbewusstseins, so ein bisschen wie aus einem Modemagazin ausgeschnitten. Und so etwas kann einem dann passieren, ja, wenn man über den Tauentzien oder den Kudamm geht, dass man plötzlich so einer Doris-Figur wieder begegnet. Und das ist natürlich dann schon ein tolles Erlebnis.
All das kann man erleben, wenn man sich Michael Bienerts Buch Das kunstseidene Berlin, Irmgard Keuns literarische Schauplätze schnappt und damit über den Kudamm wandert. Erschienen ist das Buch im Verlag Berlin-Brandenburg.